Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Thema in der Ostschweiz. Was die jetzt Luzern können, wird St. Gallen auch gerne können. Eine grössere Stadt dank Fusionen mit Nachbargemeinden. Wenn der Sessellift stillsteht, wegen dem Stromunterbruch, ist heute Vormittag nichts mehr gegangen, rund um Splügen. Sagen Sie, wie leben Sie? Konrad Hummler, der Privatbankier, ist heute unser Gast und er kennt sich nicht nur mit Zahlen aus, sondern auch mit dem Wetter, Herr Hummler.
Ja, das ist die einfachste Prognose vom Jahr, die ich gebe. Es bleibt nämlich winterlich kalt. Das schöne Winterwetter hält an und wir haben Temperaturen zu erwarten um minus 3 Grad.
Im Studio sind der Konrad Hummler und der Roland Wermelinger. Ja, Konrad Hummler, Sie werden das Jahr 57. Sie sind, das habe ich alles bei Wikipedia noch gelesen, ein Schweizer Privatbankier steht, und zwar bei der Bank Wegelin, die gehört Ihnen auch zum Teil. Sie sind auch Präsident von der Vereinigten Schweizerischen Privatbankier. Sie sind ein begeisterter Musikliebhaber, zu dem kommen wir dann noch, vorzugsweise Bach. Aber Wetterfrosch sind Sie wahrscheinlich noch nie gewesen, Herr Hummler, oder?
Wetter, ich muss das Wetter eigentlich auch relativ häufig anschauen, weil ich gehe gerne zu Berg. Und da ist es einfach mal wichtig, dass man ein bisschen vom Wetter eine Ahnung hat. Zuerst mal wegen der Bekleidung, aber auch dann im Winter vor allem wegen der Lawinengefahr. Da haben wir jetzt gerade wieder erfahren, wie heikel das da kann sein. Und man kommt nicht darum herum, eigentlich eine eigene Lagebeurteilung einmal zu machen.
Also Sie finden auch draussen statt, in dem Fall. Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Nicht nur drinnen, wo Bach gespielt wird oder Zahlen jongliert werden.
Nein, ich bin ein Aussenmensch, sehr gerne in der Natur draussen, mit dem Bike oder eben mit den Ski unterwegs oder zu Fuß im Sommer irgendwo am Umkraxeln. Und da ist das Wetter ist immer ganz ein zentraler Punkt, den man mit berücksichtigen muss. Ich gehe auch gerne, bin nicht ganz sicher im Wetter in den Berg. Weil es gibt ganz andere Stimmungen, als wenn man nur so plein beau unterwegs ist. Und das finde ich faszinierend, aber dann muss man auch die richtige Ausrüstung bei sich haben.
Sie begleiten das Regionaljournal heute Abend. Jetzt hören wir zuerst einmal, was das Regionaljournal sonst noch schon zu berichten hat. Fabienne Frey fasst das alles zusammen.
Seit Anfang Jahr ist St. Gallen nicht mehr die 7., sondern nur noch die 8. grösste Stadt der Schweiz. Dank der Fusion mit einer Vorratsgemeinde ist Luzern an der Ostschweizer Metropole vorbeigezogen. Über solche Zusammenschlüsse denkt jetzt auch der St. Galler Stadtrat nach, aber noch ohne Folgen. Georg Fromm.
Luzern ist auf Anfang Jahr mit dem Vorort Litau zusammengewachsen und hat damit 16'000 Einwohner auf das Mal dazugewonnen. Das lange um St. Gallen bei der Grösse zu überholen. 76'000 sind es jetzt bei Luzern, rund 72'000 bei St. Gallen. Auch wenn er das nicht so gerne sieht, beim Stadtpräsident Thomas Scheitlin hält sich die Enttäuschung über den Rangverlust in Grenzen. Grösse sei ja nicht alles. Der Weg aber von Luzern mit einer Fusion und der Nachbarsgemeinde, der sei schon richtig.
Also wenn wir weit raus schauen, dann müssen wir heute einfach sagen, dass die politischen Grenzen, wie sie früher einmal gesetzt worden sind, wahrscheinlich in der heutigen Zeit oder in der Zukunft nicht mehr die gleiche Bedeutung wird haben. Es gibt funktionale Räume und innerhalb von diesen funktionalen Räumen muss man möglichst effizient zusammenarbeiten können. Und da ist sicher langfristig auch eine Fusion nicht auszuschliessen.
Der St. Galler Stadtrat hat sich darum die Vereinigte Stadtregion als langfristiges Ziel gesetzt. Die Fusionitis ist aber wegen dem nicht ausgebrochen. Im Gegenteil. Zusammenschlüsse werden immer wieder mal diskutiert. Von einer Grossfusion ist aber noch keine Rede. Konkrete Vorstösse St. Gallen oder Anfragen von der Gemeinde rundum gibt es laut Thomas Scheitlin zurzeit keine. Zusammen geschafft wird aber gleich schon. Zum Beispiel in der neu gegründeten Wirtschaftsregion.
Für die Entwässerung und Pflege der Lindebene braucht es mehr Geld. Darum haben die Kantone St. Gallen und die Schweiz einen neuen Verteilschlüssel ausgeschafft. Neu sollen die Bauern und Gemeinden an der Lind zu mehr zahlen an die gut 3,8 Millionen Franken, die sie jedes Jahr braucht. Die Parteien und Verbände haben bis Ende Februar Zeit, sich zum Entwurf der Regierung zu äußern. Heute ist der Startschuss für das Projekt Geothermie St. Gallen. Die Apparaturen für die seismischen Messungen rund um das Erdwärmeprojekt sind in Salzburg Richtung Ostschweiz losgefahren. Der ganze Fahrzeugpark mit 6 Sattelschleppern und fast 100 Leuten soll 3 Monate in St. Gallen bleiben. Am 25. Januar fangen die Experten mit den seismischen Messungen im Grossraum Herisau-Gossau definitiv an. Bei einem Unfall auf der Ofenpassstrasse ist heute Mittag eine 32-jährige Frau gestorben. Sie war zusammen mit ihrem Mann und den zwei Kindern in einem Wohnmobil unterwegs gewesen. Ein Auto, das entgegengekommen ist, hat auf der eisigen Strasse die Kurve nicht verwischt und ist ins Wohnmobil getätscht. Der Kind und der Mann haben es nichts gemacht, der Autofahrer ist leicht verletzt worden. In den Bündner Tälern Schams, Rivald und Affers ist heute Mittag ab 11 Uhr für längere Zeit der Strom ausgefallen. Die Hauptleitung der Kraftwerk Hinderrhein KHR war bei Thusis unterbrochen gewesen. Am längsten gegangen ist der Unfall bei der Bergbahn Splügen. Eine Stunde haben die keinen Strom mehr gehabt. Für ein paar Gäste im Skigebiet hat es darum unangenehme Minuten in einer Gondel oder auf einem Sessel gegeben. Der Geschäftsführer Andrea Camastral.
Heute war es so, dass KHR gesagt hat, dass es einen längeren Unterbruch gibt. Aufgrund dieser Tatsache haben wir natürlich sofort die Anlagen über die Ersatzmotoren wieder laufen lassen. Man hat sie einfach weniger schnell laufen lassen und dann haben wir die Leute im Prinzip so aus der Gondelbahn rausgeholt, aus der Achtergondelbahn und aus dem Dreiersessel, wo hinten der Tamboalp ist.
Zum Stromunterbruch ist es laut der Kraftwerk Hinderrhein gekommen, weil in der Fiamala-Schlucht die Hauptleitung beim Bäumfällen abgerissen worden ist. Der Schaden ist provisorisch wieder geflickt worden.
Sagen Sie, wie leben Sie? Der Besuch zum Jahreswechsel beim Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden.
Das ist das Regionaljournal Ostschweiz, auf der es eins über die Festtage machen wir ja ein anderes Programm am Abend. Da haben wir immer einen Gast. Heute ist das der Konrad Hummler. Das ist heute unser «Sagen Sie, wie leben Sie?» Gast, Privatbankier, Chef und Mitinhaber von der ältesten Schweizer Bank, der Bank Wegelin. Ja, Herr Hummler, jetzt, wir haben es gerade gehört, wir haben miteinander jetzt die Nachrichtenzusammenfassung gehört. Luzern hat St. Gallen überholt in der Rangliste der grössten Städte. Ja, das muss in einer Stadt St. Gallen wehtun.
Ja, eigentlich nicht. Ich meine, die Frage ist immer, was so Ranglisten wirklich bringen. Jetzt sind ja auch gerade die Ranglisten gewesen von, wer sind die mächtigsten Leute in der Schweiz, wer sind die besten Unternehmer und so weiter. Gott sei Dank geht es in die Zeit vom Jahresende wieder zu Ende und dann kann man wieder normal anfangen zu arbeiten und reden. Ich finde, wichtig ist bei einer Stadt, wie es der Thomas Scheidling gesagt hat, dass man eigentlich die richtige Größe findet für die Zusammenarbeit. Und jetzt, wenn ich einmal gefragt wäre im Ausland, weißt du, in St. Gallen, sage ich immer, ja, das ist eine Agglomeration von etwa 200'000 Leuten. Und insgesamt stimmt denn das eigentlich auch, wo denn da die Grenzen im Einzelnen sind. Die politische ist eine andere Frage. Was ich wichtig finde, ist, dass man jetzt nicht einfach sagt, der Fusion ist etwas Gutes, sondern wenn schon, ist die Frage, wie würde sie denn stattfinden und was wäre alles dabei oder was nicht. Ich habe ein bisschen meine Zweifel, dass das so funktioniert. Ich finde, das Stichwort, das der Stadtpräsident gebracht hat, von den Funktionsräumen, finde ich eigentlich sehr wesentlich.
Also, rundum hat es natürlich gemeint, eben die meisten wollen gar nicht, wenn man sie fragt, drum. Nicht, weil sie sagen, ja, mal, eigentlich wäre es eine gute Sache. Sie stehen dieser ganzen Sache auch kritisch gegenüber, aus Sicht der Gemeinden, aber auch als solches.
Ja, nein, ich meine, wichtig ist ja an sich Gemeindeautonomie in einem gewissen Sinn, dass die Verantwortung für einen definierten Raum auch irgendwie klar zugewiesen ist. Und das ist etwas Wertvolles. Aber es gibt einfach Funktionen, die man anders zusammenfassen muss. Das macht man ja schon mit irgendwelchen regionalen Kirchverbänden und im Elektrizitätsbereich hat man es immer gemacht. Aber da sind natürlich noch ganz andere Kombinationen denkbar, wo man nicht unbedingt dann auch noch den politischen Zusammenschluss finden muss. Weil sonst muss man ja dann, muss man als Ersatz von der Gemeindeautonomie muss man dann ja fast wieder irgendwie so Bürgerinitiativen oder so schaffen, die dann eben das Kleinräumige auch abdecken. Und ich finde, das Kleinräumige finde ich einfach ganz wichtig, dass man das auch ernst nimmt.
Was Sie gerade so ein bisschen verklausuliert auch mit ansprechen, könnten ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, die Funktionsräume sein, die Funktionskantone, wo ja eine Idee ist, IHK, da sind Sie auch dabei, Wirtschaftsverband St. Gallen, auch Appenzell. dass man eben könnte, über Kantone, wenn man schon die nicht kann fusionieren kann, dass man Funktionskantone macht. Wir haben die Geschichte letztes Jahr auch im Regionaljournal, zum Beispiel einfach Gesundheitsdepartementer zusammenlegen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, das hat politisch keine Chance.
Ja gut, das hat noch viel einmal politisch keine Chance. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da, was Politik produziert, jetzt gerade im Gesundheitswesen, hat eigentlich auch keine Chance. Und dann stehen eigentlich zwei Sachen gegenüber. Etwas, wo erfahrungsgemäß keine Chance hat, weil nämlich Gesundheitskosten einfach explodieren. Dem Visionären gegenüber, wo man jetzt einfach das Illusionär anschaut, beziehungsweise abkanzelt, das finde ich immer ziemlich unfair. Und da ist irgendwie krankt unser Land ein bisschen daran, dass die Vision als Illusion bezeichnet wird. So kommen wir einfach nicht weiter. Und ich meine, wir müssen schon sagen, also, wenn wir die Gesundheitskosten nicht in den Griff bekommen, dann haben wir dann mittelfristig ein gröberes Problem, weil dann leiden andere Aufgaben darunter. Zum Beispiel in der Erziehung oder in der Sicherheit oder bei den Strassenbau. Das kann so nicht sein. Und darum würde ich meinen, man sollte eigentlich am Visionären, sollte man Raum geben und sollte auch können wirklich Debatten führen über das Visionäre. Das wäre eigentlich so ein Wunsch, den ich an das Jahr hätte, dass wir endlich einmal all die interessanten Köpfe, die eigentlich da wären, zum Visionärs produzieren, dass wir die einmal ernst nehmen.
Visionärs produziert soll ja werden, das haben wir auch gerade in den Nachrichten gehört, St. Gallen, man grabt einmal runter, das ist noch nicht so visionär, aber man grabt ganz tief runter. Geothermie, Stichwort, die seismische Messungen. Das als Stadt St. Galler, das freut sie, das stört sie nicht, dass man da wuseln, oder? Das wäre ja so etwas Visionäres, wenn es denn tut.
Also ich finde das fantastisch. Ich habe selber eine kleine Anlage zuhause und habe seither eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit der Erdwärme. Da wäre jetzt noch ein paar Stufen grösser, natürlich auch ein bisschen risikoreiches Projekt, weil da könnte auch noch Sachen dann vielleicht ein bisschen anders rauskommen, als man jetzt gerade denkt. Aber grundsätzlich finde ich das gut, dass man sagt, jetzt probieren wir einen Teil zur Lösung des Umweltproblems beizutragen, indem wir jetzt mal nach anderen Wegen suchen. Und wenn es da unten Wärme hat, dann sehe ich nicht ein, warum dass wir nicht einen Teil sollen, versuchen aufzuholen.
Sie sind ja eben St. Gallen durch und durch, haben Sie schon zweimal gesagt, Sie sind hier aufgewachsen, Sie arbeiten hier, Sie sind Sohn von einem Nationalrat und Stadtamann von St. Gallen auch. Was ist das für eine Kindheit gewesen, hier in dieser Stadt St. Gallen, ich nehme an, wieder in den 50er und 60er Jahren?
Ja, also das ist, 1953 ist es losgegangen und dann bin ich an der Rorschacher Strasse, also am Rand vom Liseburg-Quartier aufgewachsen, bis Hartwig in die Schule gegangen und das ist ja ein ganzer farbiges Quartier, das Liseburg-Quartier. Also man hat dann relativ schnell auch wirklich Lebenserfahrungen gemacht in dem Quartier. Auch von der Durchmischung von der Bevölkerung. Es war eine sehr glückliche Jugend gewesen. Ich bin in einem, wie man sagt, intakten Elternhaus aufgewachsen. Allerdings muss ich auch sagen, natürlich ein Elternhaus, das sehr prägt war durch die politische Auseinandersetzung, hier noch mehr so zwischen der sogenannten KK, Schwarzen und den Freisinnigen. Und man ist hier noch zum richtigen Bäck gegangen und zum richtigen Metzger gegangen. Das war noch die Zeit des Kulturkampfs. Da hat sich dann gerade irgendwo dann angefangen zu drehen. Später dann sehr stark prägt die 68er-Zeit, in dem ja meine ältere Schwester dann an der Sorbonne in Paris eine aktive Rolle gespielt hat in dieser 68er-Zeit und ich als 15-Jähriger absolut fasziniert gerade mal den Rucksack gepackt habe und auf das Paris gereist bin, um auch noch einen Schuh voll oder
wegen der Idee oder wegen ihrer Schwester?
Wegen der Idee, weil Paris. Und mich hat das natürlich wahnsinnig fasziniert, dass da irgendwo etwas losgeht, völlig unbekannt war. Und da habe ich gemerkt, da ist ein Aufbruch im Gang, wo mehr ist als nur irgendwie einfach ein bisschen Studenten-Happening. Und das hat mich dann im Folgenden auch sehr geprägt, irgendwie die Ambivalenz zwischen dem Aufbruch und dem Bestehenden und der Frage, was ist Freiheit, was ist denn da auch sehr stark natürlich der Sozialismus, der hier noch repräsentiert war durch den Warschauer Pakt. Das waren hochspannende Zeiten gewesen. Und in dem Sinne und in einer sehr offenen Debatte im Elternhaus bin ich aufgewachsen.
Die Offenheit, die Sie haben selber, eben, ich komme nochmal darauf zurück, in der Enzyklopädie gibt man Konrad Humlery und dann stehen da Sachen. Da erfahrt man zum Beispiel, Sie haben auch Familie, Sie haben 4 Töchter. Ist das da auch, haben Sie das auch probiert, so weiterzugehen? Ist mir noch aufgefallen, eben, da ist gestanden, Sie haben 4 Töchter und Sie sind, das ist dann gerade das Nächste, wo gestanden ist, im Militär bekleidet er den Rang eines Obersten im Generalstab. Ist mir gerade dort Gar Röhler in Sinn gekommen, ein anderer bekannter Ostschweizer Unternehmer, der auch hoch im Militär, aber auch 4 Töchter. Und ist mir in Sinn gekommen, er hat mal gesagt in einem Gespräch, also er weckt seine 4 Töchter einmal mit Marschmusik, machen Sie das auch?
Nein, um Himmels Willen nicht. Obwohl ich gerne Marschmusik habe, durchaus. Ich habe sogar mal einen Marsch gestiftet für die Schweizer Armee. Nicht selber geschrieben, sondern gestiftet. Aber nein, da würden wir fernliegen, weil ich glaube, das Militär und das Militärische habe ich immer so verstanden, dass es für mich eigentlich doch ein Übel ist. Und in meiner Vorstellung, letztlich geht es im Militär darum, Waffengewalt anzuwenden. Und die Vorstellung, dass Waffengewalt etwas Schönes ist, ist mir immer ganz, ganz fern gelegen. Und ich habe immer behauptet, ich sei einer von den pazifistischsten Obersten. Ich habe
kein Militärkopf.
Kein Militärkopf, nein. Ich habe immer gefunden, die den Freude am Laut befehlen haben, die sind immer sehr zuwider gewesen. Ich bin natürlich auch in einer sehr defensiven Waffengattung gewesen, nämlich der Flügerabwehr. Die kommt eigentlich nur zum Tragen, wenn wirklich irgendwie etwas Gefährliches daherkommt. Aber ich habe die Militärdienstzeit eigentlich nur ethisch können vertreten in einer Armee, wie es die Schweizer Armee eben lang war, nämlich als reine Defensivarmee. Ich könnte mir nicht vorstellen, Teil von Offensivstreitkräften zu sein.
Jetzt haben Sie Herr Humlery vorne gerade gesagt, da die Rangliste, das sagt Ihnen nicht so viel. Sie haben selber noch gerade gesagt, es gibt auch zum Beispiel die von den Unternehmern des Jahres, das ist noch interessant. Dort sind Sie nämlich Vierter geworden das Jahr. Erster Saviris, der ägyptische Tourismusinvestor, zweiter Grübel UBS, dritter Dugan, der Chef von der Credit Suisse, vierter Humler Wegelin, Bank Wegelin. Jetzt empfinden Sie das also in dem Fall nicht als Ehre. Oder auf der anderen Seite wären Sie vielleicht lieber, wenn Sie das so sehen, vor den beiden Herren von der Grossbanken gelandet?
Nein, es gibt eigentlich zwei Sachen von mir aus gesehen dazu zu sagen. Das eine ist, ein Unternehmer ist nie allein, sondern er hat eigentlich immer Mitarbeiter, hat Kollegen. Jetzt bei uns sowieso ist eine Partnership, Bankregelin, Teilhaberschaft. Und da sind wir Exeko, sind wir eigentlich nicht bloß einer, der Humler heisst, sondern eben noch ganz 7 weitere. Wir sind 8 Teilhaber. Und es ist eigentlich fast ein Affront an eine Partnership, wenn einer denen so rausgekommen wird. Das ist das eine, aber es sind auch die Mitarbeiter, die wären wir ohne die. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin nicht so sicher, ob da überhaupt eine Liste von Unternehmern sind. Ich meine, weder der Herr Grübel noch der Herr Dogen ist Unternehmer, das sind Angestellte, die einfach sehr einen hohen Lohn haben. Und dann mit denen eigentlich in eine Rangliste gesetzt werden, finde ich nicht ehrenvoll. Finde ich falsch. Was der Herr Saviris ist, weiss ich nicht. Aber die anderen zwei sind Manager, das sind angestellte Manager, die ihren Job wahrscheinlich gut machen, ich weiss es nicht. Aber dass man mit denen verglichen wird, finde ich irgendwo für mich gar nicht so lustig. Mhm. Weil ich meine, ich habe das volle Risiko. Also ich bin jeden Tag...
Als Teilhaber.
Unbeschränkt haftender Teilhaber bin ich jeden Tag eigentlich... stehe ich vor der Möglichkeit des Totalruin. Und das ist bei den anderen nicht der Fall. Und darum, da gibt es dann schon, ich finde einfach, der Unternehmer, und mich stört es eigentlich mehr in Bezug auf alle anderen Unternehmer im Kanton, die ein ganz schweres Jahr 2009 hinter sich hatten und wo viel mehr würden verdienen, in dieser Rangliste zuvorderst führen zu geraten, wo müssen ganz schwierige Strukturfragen lösen, extrem schwierige Verhältnisse haben in Bezug auf die Weltmärkte, Exportgeschäfte und so weiter. Und von denen redet niemand, aber die da irgendwie die zwei Grossbanken wieder mit viel Staatshilfe auf Vordermann gebracht haben, die kommen dann so weit vor in der Rangliste. Damit will ich nichts gegen die persönlich gesagt haben, aber die Leistungen von einem KMU-Unternehmer, die sind von mir aus gesehen bei weitem grösser als von solchen Angestellten.
Und jetzt haben Sie vorher noch gesagt, wenn schon, sind wir dann ein Team. Aber es ist natürlich klar, jetzt bei der Bank Wegelin, da braucht es einen Kopf, rein schon PR-strategisch. Und das ist natürlich jetzt einfach einmal Ihren. Sie nehmen ja auch, Sie sind bekannt dafür, pointiert Stellung zu nehmen. Sie machen die Anlagekommentare, Sie machen die Kolumnen in der Zeitung. Das ist klar. Und Sie treten, mindestens nehme ich so wo, Sie treten schon gern nach außen auf. Also das liegt Ihnen schon.
Ja, ja, auch gerne freches Maul. Und das ist... Dann führt es fast dazu, dass man halt in die Rolle hineinkommt. Aber nochmal, ich meine, eine Unternehmung ist ja ein ganz komplexes Gebilde. Und ich finde einfach wichtig, dass man da denkt, es ist, der Einzelne kann eigentlich dann doch relativ wenig bewirken, wenn er nicht auf die Unterstützung kann zählen von allen anderen, die eben auch da sind. Und Die CEO-Kultur, die sich bei uns breit gemacht hat, das ist so ein bisschen ein Amerikanismus, wo bei uns irgendwo jetzt auch, wo man meint, müssen wir nachvollziehen, die ist mir eigentlich einfach nicht so, das ist mir nicht so geheuer. Ich habe irgendwo, wäre es mir am liebsten, wenn man eigentlich könnte sagen, eine Unternehmung ist wie ein Chor, wo irgendwie halt alle miteinander dann erst die Gesamtleistung erbringen.
Jetzt lohne ich doch an dieser Stelle mal vor, machen wir mal das Spiel, wo man noch viel macht in so Talks. Ich wirf Ihnen einfach ein paar Wörter entgegen und Sie sagen ganz kurz ein, höchstens zwei Sätze dazu. Bankgeheimnis.
Ist ein Persönlichkeitsrecht, das von mir aus gesehen nicht sollte aufgegeben werden. Nicht aus Sicht von der Banken, sondern von den Bankkunden, die das Recht drauf haben.
Steuerstreit.
Ja, das ist zu verstehen als Folge von der Finanzkrise. Den Staaten geht es schlecht, den Staatsfinanzen. Und da geht man natürlich auch Geld holen, wo es immer geht.
Wirtschaftskrise?
Hat noch teilweise stattgefunden. Im Exportsektor sehr stark in unserem Kanton. Im Konsumbereich, im Baubereich nicht. Und damit haben wir ganz ambivalentes Bild. Der eine geht es relativ schlecht, der andere geht es relativ gut.
USA?
Wunderbares Land. Ich habe dort studiert. Andererseits das Land, das auf dem absteigenden Ast ist, weil es übertrieben hat, über das Verhältnis gelebt hat und die Frage sich stellt, wie lange das vor allem die Währung das noch mitmacht.
Und politisch auch, Sie haben mal gesagt, Sie gehen nicht mehr auf Amerika.
Ja, weil die Rechtsunsicherheit in Bezug auf jetzt Bankgeheimnisse und Steuerfragen einfach zu gross ist. Und da nicht das Problem von der Schweiz ist, sondern effektiv vom amerikanischen Recht.
Spam-Mail.
Lästig und auf die andere Seite aber auch irgendwo noch faszinierend, dass es muss sich ja gleich für neben die lohnen, die jetzt machen. Und ich frage mich immer, welchen Markt gibt es? Dass es muss auch Leute haben, die irgendwie wegen Spam-Mail etwas kaufen. Sonst gäbe es es eigentlich
nicht. Haben Sie das auch schon? Haben Sie auch schon Socken bestellt?
Ja, aber nicht wegen einem Spam-Mail, sondern ich finde es an sich schon faszinierend, dass man über das Internet kaufen kann. Ja, selbstverständlich. Also,
über Spam-Mail meine ich.
Nein, Spam-Mail. Aber eben, ich frage mich gleich, wer spricht auf die Spam-Mail eigentlich wirklich an? Weil wenn es nicht irgendwo einen ultimativen Nachfrager hätte, dann würde es die nicht geben.
Nehmen wir doch noch Bach.
Ja, Bach ist für mich eine Figur, die nicht mehr wegzudenken wäre aus meinem Leben. Das ist der genialste Musiker von den letzten 500 Jahren. Weiter zurück kennt man es nicht. Ist ein Welterb und ja, dem habe ich mich verschrieben, da ist bekannt.
Vielleicht, wer es noch nicht kennt, wir haben hier gerade mal ein Stückchen, spielen wir vielleicht gerade mal ein paar Takte Bach an. Tut Ihnen wahrscheinlich jetzt weh, wenn man das so ausblendet und wahrscheinlich sogar eine Sünde, wenn man es im Hintergrund einfach weiterlaufen lässt, oder? Das ist das bekannteste Stück wahrscheinlich jetzt so populär, kulturell, das, was man kennt, der Ohrwurm eigentlich.
Ja, vom Bach. Geht am Fuge D-Moll. Es ist nicht einmal so ganz, ganz sicher, ob sie wirklich vom Bach singen. Es könnte sein, dass es eben gerade nicht der Fall ist. Ist ein faszinierendes Stück, ganz sicher, und ist im Umfeld Bach entstanden oder von ihm selber. Stört mich eigentlich nicht, weil Bach kann man auf ganz verschiedene Arten hören, und ich finde die Bach auch als Begleitmusik gar nicht so daneben. Bach kann man schnell spielen, Bach kann man langsam spielen, Bach kann man laut, Bach kann man leise spielen, und es bleibt gleich immer eine gute Komposition. Es ist sogar so, wenn ich noch versuche, manchmal selber auf der Geige irgendetwas von Bach zu spielen, irgendwo aus dem Bereich von der Solosonaten oder so, dann kann man auch Sachen wirklich ganz langsam, einfach, dass es so für einen Laien noch geht, spielen, und man merkt dann gleich, wie raffiniert die Kompositionstechnik ist, dass es sogar noch so auch noch tut, mhm, und nicht einfach grässlich tönt.
Sie sind ein Bach-Fan, kann man heute eigentlich einfach auch sagen, Bach-Fan. Sie unterstützen das auch, sie sind Mäzen. Mäzen haben die Bach-Stiftung gemacht, Bach-Konzerte organisieren immer wieder. Und ich sehe, die Zeit springt uns wahnsinnig davor, das ist ganz verrückt. Wir hätten noch einen Haufen andere Fragen gehabt. Wir müssen unbedingt noch ganz schnell einspielen, die Frage, nämlich von gestern, das gehört zu den Spielregeln. Der Unternehmer Thomas Schmidt-Heini hat die Frage gestellt an Sie.
Also mich würde interessieren, was der Conny Humler sich von der Schweiz wünscht, dass man verändert, damit sein Bankgeschäft, das erfolgreich betrieben wird, auch in Zukunft kann erfolgreich in der Ostschweiz praktiziert werden.
Ist klar, ist ein Steilpass für Sie, da könnten Sie jetzt das alles auslegen, jetzt eben wegen der Zeit, Sie müssen es ganz kurz machen.
Ich glaube, was ich gesagt habe, dass man mehr Fantasie und mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, um die anstehenden Probleme zu lösen. Dann sind wir schon sehr viel weiter.
Ja, das ist es eigentlich schon fast wieder gewesen. Sie haben noch Gelegenheit, den Frage zu stellen an den Gast von morgen. Der letzte wird das sein. Jetzt sind wir ja schon gleich 5:55. Ich gehe wieder zurück zu Fabienne Frey. Sie fasst die Meldungen vom Tag nochmal zusammen.
In der Rangliste der grössten Schweizer Städte ist St. Gallen ein Rang zurückgefallen. Das darum, weil Luzern mit einer Vorortsgemeinde fusioniert hat und jetzt mehr Einwohner als St. Gallen hat. St. Gallen wird aber gleich wieder einen Gump Fürschi machen, und zwar dank Fusionen mit den Nachbarsgemeinden. In den Bündner Tälern Schams, Rheinwald und Affers ist heute Mittag ab 11 Uhr für längere Zeit der Strom ausgefallen. Auch die Bergbahnen Splüge sind eine Stunde lang stillgestanden. Schuld war eine kaputte Hauptleitung. Beim Holzfällen ist ein Baum auf die Leitung gefallen. Für die Entwässerung und Pflege der Lindebene braucht es mehr Geld. Darum haben die Kantone St. Gallen und Schweiz einen neuen Verteilschlüssel ausgeschafft. Neu sollen die Bauern und Gemeinden der Lind zu mehr zahlen an die gut 3,8 Millionen Franken, die es jedes Jahr braucht. Die Parteien und die Verbände haben bis Ende Februar Zeit, sich zum Entwurf der Regierung zu äußern.
Ja, jetzt kommen wir zu der Wetterprognose. Das mal nicht vom Konrad Humler, aber vom Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht tut es in der Ostschweiz lokal ein bisschen schneien, speziell im Glarner Land. Morgen hat es zuerst in der Ostschweiz einen Haufen Wolken rum. Da am Deck kann es sogar ein paar Flocken geben. Aber ich denke, dass die Wolken dann doch einmal aufreissen, und an vielen Orten sieht man mal die Sonne. Einen Haufen Sonne gibt es auf den Bergen oben in der Ostschweiz, also speziell im Glarner Land dann. Und vor allem Richtung Graubünden, da gibt es morgen doch einen häufig sonnigen Tag. Es ist aber kalt, die Temperaturen sinken heute Nacht auf minus 7 Grad und morgen Nachmittag gibt es Höchstwert von etwa minus 4 Grad in den tieferen Lagen. Ein bisschen weniger kalt ist es in Chur mit etwa 0 Grad, in der Surselva gibt es minus 2 Grad und im Oberengadin minus 8 Grad. Am Mittwoch ist es auf den Bergen oben zuerst zum Teil sonnig, dann aber gibt es auch dort immer mehr Wolken und lokal kann es im Laufe des Tages ein bisschen schneien. Die Temperaturen bleiben praktisch unverändert, mit Höchstwert um die minus 4 Grad.
Morgen ist der Appenzeller-Kabarettist Simon Enzler der letzte Gast in unserer Serie. Sagen Sie, wie leben Sie, Herr Humler? Was wollen Sie von dem wissen?
Ja, Herr Enzler, ich möchte gerne wissen, was müsste ein Banquier machen, um Sie zum Lachen zu bringen?
Das nehmen wir auf, das fragen wir ihn. Danke vielmals, herzlichen Dank für Ihren Besuch, Konrad Humler. Diese Sendung, Sie können Sie auch nachhören und abladen im Internet regionaljournal.ch oder ostschweiz.drs.ch. www.ostschweiz.ch. Redaktion von dieser Sendung Fabienne Frey, Moderation Roland Wermelinger und Konrad Hummler. Schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.